Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Ich bin Fabian Töpel und...
Ich bin Exona Hüseni. Ja, ich bin gerade noch dabei. Bei Fabian ist es schon etwas länger her. Wir reden vom Rechtsreferendariat.
Genau so ist es. Und für viele typisch juristische Berufe, wie zum Beispiel Richterin, Staatsanwalt oder Rechtsanwältin, da reicht es nicht aus, nur Jura zu studieren. Da muss man nämlich noch eine Zusatzausbildung machen, das Referendariat. Und dann kann man sich erst Volljurist oder Volljuristin nennen.
Ja, das Referendariat, das sind 2 Jahre Praxisausbildung. Und man muss dann sogar noch im Referendariat das 2. Staatsexamen schreiben. Das sind sogar dann mehr Klausuren als im 1. Examen.
Das Referendariat ist in unterschiedliche Stationen aufgeteilt. Alle paar Monate wird die Station gewechselt. Also man beginnt zum Beispiel am Landgericht und beschäftigt sich dort mit Zivilrecht bei einem Richter oder einer Richterin. Dann geht es weiter zur Staatsanwaltschaft und dort tritt man dann auch vor Gericht auf. Und später geht es dann noch für ein paar Monate in eine Anwaltskanzlei und zur Verwaltung. Und ganz am Ende darf man dann auch eine Wahlstation machen, zum Beispiel auch hier in der Rechtsredaktion wie die Exona gerade. Viele gehen aber auch für eine Station ins Ausland, aber trotz dieser ganz vielfältigen Stationen bleibt dann immer noch so dieses ganz große, böse Examen im Hinterkopf, was man natürlich auch immer noch bedenken muss.
Genau, und um sich darauf vorzubereiten, da gibt es im Referendariat auch noch Unterricht in einer Arbeitsgemeinschaft, einer AG. Das ist fast wie in der Schule, da sitzt man dann so mit 20 Leuten zusammen in einem Raum und wird unterrichtet. Und das Referendariat ist also so eine Mischung aus praktischer Mitarbeit einerseits und theoretischem Lernen andererseits. Und in der Zeit bekommt man auch Geld vom Staat, das ist dann die sogenannte Unterhaltsbeihilfe.
Also an sich ist das Referendariat eine ganz gute Sache, weil Referendarinnen und Referendaren einen Einblick bekommen in die unterschiedlichen juristischen Berufe und das theoretische Wissen, was sie im Studium gelernt haben, dann auch praktisch anwenden können.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt also eigentlich ganz gut. In den letzten Monaten, da gab es aber immer wieder verstärkt Kritik am Referendariat.
Ja, vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen, denn Ende Mai 2024, da wurden Pläne bekannt, dass NRW seine Referendariatsstellen kürzen will. Außerdem soll das Referendariat um einen Monat verkürzt werden. Grund dafür ist, dass das Land NRW sparen muss. Dagegen haben sich Referendarinnen und Referendare gewehrt. Im Juli haben sie sogar vor dem Justizministerium in Düsseldorf demonstriert. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass Referendarinnen und Referendare demonstrieren gehen. NRW ist dann auch teilweise zurückgerudert. Ursprünglich sollte die Verkürzung des Referendariats schon die betreffen, die diesen September das Examen schreiben. Jetzt soll die Verkürzung erst für die gelten, die im Dezember ihre schriftliche Prüfung schreiben.
Ja, und auch in Bayern gab es Kritik, denn dort gab das Landesjustizprüfungsamt die Anweisung an Rechtsanwaltskanzleien, dass die Referendare nicht mehr tauchen dürfen sollen. Tauchen, das hat nichts mit unter Wasser zu tun, sondern so nennt man es, wenn man im Referendariat zwar ganz offiziell einer Station zugeteilt ist, also in dem Fall einer Anwaltskanzlei, inoffiziell aber Zeit bekommt, um für das Examen zu lernen, weil es diese Zeit sonst eigentlich gar nicht gibt, weil man immer in irgendeiner Station gerade ist.
Ja, das war zu meiner Zeit zumindest sehr üblich und ich frage mich wirklich, wie das Ganze dann auch kontrolliert werden soll. Also schicken die Prüfungsämter dann Kontrolleure vorbei? Also das ist mir nicht so ganz ersichtlich, aber gut, ich denke, in irgendeiner Form werden das immer noch Leute machen, von daher ein bisschen schwierig. Aber das war nicht der einzige Skandal. Vor kurzem sorgte das OLG Hamm bzw. das dortige Landesjustizprüfungsamt auch für einen Aufreger. Die hatten nämlich eine Liste mit durchgefallenen Prüflingen mit dem Dateinamen Blockversagerliste hochgeladen.
Und was auch immer wieder für Diskussionen sorgt, das ist die ungleiche Gestaltung des Referendariats in den verschiedenen Bundesländern. Also alle bekommen am Ende den gleichen Abschluss, aber je nachdem, in welchem Bundesland man sein Referendariat macht, schreibt man mehr oder weniger Klausuren, muss das Examen von Hand schreiben oder schon am Computer, die mündliche Prüfung zählt mal mehr oder mal weniger.
Also wie ihr seht, das Thema ist vielfältig und es wird auch heiß diskutiert, unter anderem im Netz, zum Beispiel auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn.
Ja, da ist mir vor ein paar Wochen besonders ein Post aufgefallen, und zwar von Philipp Weinmann. Er ist mittlerweile Anwalt, hat aber in Bayreuth studiert und in Leipzig sein Referendariat gemacht. Und er schreibt dort unter anderem: Ich habe viele Leute erlebt, die das Studium stressbedingt nicht gepackt haben, an Depressionen erkrankt sind oder psychosomatische Stresserscheinungen erlebt haben. wie Haarausfall. Wir müssen anfangen, uns auch Gedanken über ein System zu machen, das viele Personen, Klammer auf, und ich rede hier von Top-Juristinnen und Juristen, Klammer zu, derart kaputt macht und dieses System kritisch hinterfragen. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen im Referendariat gesprochen.
Ich habe Kommentare unter diesem einen Post. Ich glaube, ich hatte 180.000 Impressionen darauf auf LinkedIn. Und da haben Leute geschrieben, die meinten, ja, wenn einem das zu stressig sei mit dem Studium, dann soll man es bleiben lassen. Und ich will jetzt mir kein Bild zu diesen konkreten Personen bilden, aber ich kann nur sagen, ich hatte am Ende zwei sehr gute Examen, also nicht juristisch sehr gute, aber zwei für mich sehr gute Examina und kann damit heutzutage im Großen und Ganzen alles machen, was ich will. Und ich habe aber einen steinharten Weg gehabt und ich habe oft darunter gelitten und ich habe auch oft geweint.
Herr Weinmann hat mir auch berichtet, wie er das Referendariat manchmal wahrgenommen hat.
Ich bin so offen und ehrlich, ich musste oft weinen, auch im Referendariat, weil ich einfach nicht mehr konnte oder nicht mehr wusste. Und ich habe das Glück, dass ich Leute um mich herum hatte, mit denen ich darüber auch sprechen konnte. Aber ich will mir halt auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man niemanden hat, darüber zu sprechen.
Ja, das mit dem Reden, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Denn oft gibt es ja so ein bisschen das Klischee unter Juristinnen und Juristen, dass da eher so eine Art Ellbogenmentalität vorherrscht und man eher so auf sich schaut und nicht offen über auch seine Unsicherheiten und Ängste vor dem Examen spricht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das stimmt. Aber das muss ja auch nicht so bleiben. Philipp Weinmann will sich auf jeden Fall weiter für Referendarinnen und Referendare einsetzen, hat er mir gesagt.
Ja, aber es sind nicht nur Einzelne, die das Ref kritisieren, sondern es gibt auch Initiativen, die sich bundesweit für eine Verbesserung des Referendariats einsetzen. Zum Beispiel die REFCO, die Referendariatskommission.
Die REFCO, die wurde letztes Jahr gegründet und ist die erste Interessensvertretung für Referendarinnen und Referendare auf Bundesebene. Die REFCO, die besteht gerade aus 6 Mitgliedern, 4, die noch im Referendariat sind und 2 Studierenden. Letztes Jahr fand auch die erste bundesweite Referendariatsversammlung in Hamburg statt. Dazu waren alle Referendarinnen und Referendare in Deutschland eingeladen. Die REFCO war auch vor Ort und in Hamburg wurden die Forderungen der Referendarinnen und Referendare diskutiert und zusammengetragen. Ich habe mit Justine Börngen und Emilia De Rosa gesprochen. Sie sind beide im Vorstand der REFCO. Und sie haben beide vor allem die Qualität der AG-Ausbildung kritisiert. Ich habe sie gefragt, ob sie da Lösungsvorschläge haben.
Also ein Lösungsvorschlag bezüglich der AGs wäre zum Beispiel, dass man sich das positive Beispiel aus Bayern und Niedersachsen nimmt und sagt, wir stellen hauptberufliche AG-LeiterInnen ein, um die Qualität der AGs zu sichern. Man könnte aber auch sagen, okay, ihr habt jetzt auch 5, 6 Jahre studiert. Ihr habt irgendwie geschafft, das erste Staatsexamen zu bestehen und seid fähig zu lernen. Deswegen lassen wir die AG-Pflicht weg und ihr müsst euch das Wissen selber aneignen. Wir sagen euch, was ihr lernen müsst, was wir von euch erwarten und ihr setzt euch dann nach Hause in die Bibliothek oder was auch immer und lernt das selber.
Frau Börngen und Frau De Rosa haben mir auch erzählt, dass auf der Referendariatsversammlung in Hamburg sehr viel über psychischen Druck im Referendariat gesprochen wurde.
Aufmerksam geworden auf diesen hohen psychischen Druck sind wir unter anderem auch auf der Referendariatsversammlung. Wir haben nämlich eine Umfrage unter 700 ReferendarInnen durchgeführt zur psychischen Belastung im Referendariat. Und da kamen halt ähnliche Zahlen raus wie auch im Studium. Und ich glaube, was im Referendariat aktuell auch fehlt, ist einfach die Sensibilisierung der Prüfungsämter oder auch der Lehrenden für diesen bestehenden psychischen Druck. Ich glaube, das würde schon einmal total helfen, aber auch ähnliche Ansatzpunkte, die wir im Studium angehen. Also zum Beispiel eine Reduzierung des Prüfungsstoffes, damit einfach nicht mehr so viel Stoff gelehrt werden muss. Und ich denke auch, dass eine Verbesserung der Arbeitsgemeinschaften und damit eine bessere Vorbereitung auf die Prüfungen diesen psychischen Druck mindern würde.
Also das Referendariat geht ja eben nur 2 Jahre und da wollte ich von Frau Börngen und Frau De Rosa wissen, wie sie sicherstellen, dass die REFCO auch wirklich langfristig existiert.
Wir haben das daher inhaltlich so aufgebaut, dass wir die Mitglieder der Referendariatskommission versetzt für jeweils ein Jahr wählen, zum 1.12. 2 ReferendarInnen und zum 1.6. 2 ReferendarInnen und 2 Studierende, sodass wir zumindest das Wissen innerhalb der REFCO weitergeben können und versuchen dann natürlich auch mit den Personalvertretungen regelmäßige Gespräche zu führen, die Ergebnisse der Gespräche festzuhalten.
Und Frau Börngen und Frau De Rosa haben mir übrigens auch noch gesagt, dass die REFCO Mitglieder sucht. Also falls jemand Interesse hat, dann gerne auf der Webseite der REFCO oder an die E-Mail-Adresse schreiben.
finde ich auf jeden Fall total spannend, dass die beiden da so engagiert sind, auch über den eigenen Tellerrand hinaus, also für alle Referendarinnen und Referendare, da für bessere Bedingungen zu kämpfen. Gerade im Referendariat, da gibt es ja so viel zu tun und man guckt dann auch gerne mal nur auf sich. Und da finde ich das umso lobenswerter, dass man sich dann auch nochmal so engagiert. Jetzt hatten wir, wie gesagt, die Sicht der Referendarinnen und Referendare gehört. Uns interessiert aber auch, wie ist es denn aus Sicht der Ausbilderinnen und Ausbilder um das Referendariat?
Dazu haben wir heute Christian Walz eingeladen. Manche unserer Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht sogar, denn neben seiner Tätigkeit als Richter und Arbeitsgemeinschaftsleiter am Landgericht Münster ist er auch Host und Gründer des Podcasts RefPod. Hallo, Herr Walz.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht kurz vorweg, wie viele AGs leiten Sie eigentlich pro Woche?
Oh, pro Woche im Schnitt, das ist schwierig zu sagen. Ich bin Leiter von Arbeitsgemeinschaften seit nunmehr rund 7 Jahren. Und ja, also in der Regel würde ich sagen, im Schnitt alle 2 Wochen eine AG.
Jetzt sind Sie ja auch quasi Kollege. Sie sind ja auch Podcast-Host. Der Ref-Podcast, den gibt es jetzt seit über einem Jahr. War das Ihre Idee auch, den Ref-Podcast ins Leben zu rufen?
Ja, das war meine Idee und das rührte vor allem daher, dass ich selbst ein totaler Podcast-Fan bin. Also ich liebe Podcasts, vor allem so aus dem Bereich Videospiele, aber auch Laufen und auch rechtspolitische Podcasts, so wie Ihr Podcast. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es so ein Magazin zum Hören für die Referendarinnen und Referendare noch gar nicht gibt. Und ich meinte, das ist eine Nische, die wir gut befüllen können und gut besetzen könnten.
Ja, das war ja auch ein bisschen bei uns die Idee, einen Podcast zu haben, den man vielleicht auch an Tagen hört, wo das Lernen vielleicht ein bisschen schwerfällt, dass man sich trotzdem updatet, was ist so an den höchsten Gerichten passiert. Und genau das hat mir in meiner Studienzeit auch noch ein bisschen gefehlt. Es ist toll, dass sich da so viel entwickelt hat. Was ist denn genau das Besondere am Ref-Podcast?
Oh, da muss ich jetzt aufpassen, damit es nicht in Selbstbeweihräucherung mündet oder so. Ich kann nicht sagen, was das Besondere an dem Podcast ist. Ich kann vielleicht sagen, welches Ziel wir verfolgen oder was wir beabsichtigen. Wir möchten erstens sehr guten fachlichen Content liefern, sodass man praktisch Jura auf die Ohren bekommt und ja, zum Beispiel während man draußen spazieren geht oder läuft oder Sport macht, auch so ein bisschen Jura lernen kann, wenn man es möchte. Ist kein Zwang natürlich. Gleichzeitig wollen wir dem ganzen Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb allerdings auch ein menschlicheres Gesicht verleihen. Wir wollen den Referendarinnen und Referendaren so behandeln, ja, als das, was sie eigentlich sind, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen von morgen. Wir wollen wertschätzende und positive Kommunikation auf Augenhöhe, ist uns da sehr wichtig. Deswegen machen wir auch Folgen abseits klassischer Lernthemen, zum Beispiel, wie motiviere ich mich eigentlich im Lernalltag oder wie gehe ich produktiv mit Rückschlägen um und so weiter. Also wir haben nicht nur so diesen harten fachlichen Content, sondern versuchen auch vor allem die soziale und die weicheren Themen abzudecken.
Sie erwähnen in Ihrem Podcast ja auch, dass Sie ein Angebot des Justizministeriums NRW sind, also der RefPod. Ist der RefPod nur für NRW-Referendare geeignet?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist zwar so, dass der Podcast getragen wird von dem Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen und von dem Oberlandesgericht Hamm. Und wir haben auch das große Glück, dass wir dort in der Verwaltung so viele Personen haben, die diesen Podcast befürwortet haben, sodass er jetzt auch existieren kann in dieser Form. Allerdings sind unsere Themen von überregionaler Bedeutung. Wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus anderen Bundesländern und wir freuen uns auch regelmäßig über das Feedback, das uns zum Beispiel über Instagram und Co. erreicht, wenn es heißt, aus einer Arbeitsgemeinschaft in Bayern zum Beispiel, dass sie unseren Podcast hören. Das freut uns auch immer sehr.
Vielleicht noch mal kurz zum Feedback. Wie gehen Sie denn mit Feedback um? Schaffen Sie, die Rückmeldungen zu beantworten, der Hörerinnen und Hörer?
Ja, da gebe ich mir redlich Mühe, auch wenn es da manchmal zu einem E-Mail-Stau kommen kann. Also die meisten Nachrichten erreichen uns über Instagram oder per E-Mail. Und unser Anspruch ist auch wirklich, alles zu beantworten, was uns da erreicht. Das ist häufig positives Feedback. Also um es rundheraus zu sagen, bisher eigentlich nur ausschließlich positives Feedback und oder Fragen, vor allem fachlicher Natur. Und unser Anspruch ist es auch, das alles zu beantworten.
Sie sind ja neben Ihrer Tätigkeit als Richter auch Ausbilder, also AG-Leiter. Wie erleben Sie diese Rolle als AG-Leiter? Also wie wichtig ist das für die Referendarinnen und Referendare? Und macht das Spaß? Wie ist der Austausch mit anderen AG-Leitern? Ist das etwas, was die Leute wirklich auch aus Leidenschaft machen? Oder ist es nochmal eine Mehrbelastung?
Da war jetzt viel Holz. Ich guck mal, wo ich anfange. Vielleicht mal bei dem Aspekt Leidenschaft. Also nach meiner Erfahrung sind alle AG-Leitende leidenschaftlich und idealistisch dabei, also die ganz überwältigende Mehrheit. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Es mag sich herumgesprochen haben, dass man durch das Leiten von Arbeitsgemeinschaften nicht reich wird. Also wenn es dafür eine besondere Vergütung gibt, dann ist die nicht besonders hoch. Also das will ich hier gar nicht beklagen, weil ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass die Menschen diese Tätigkeiten machen, nicht weil sie reich oder viel Geld verdienen wollen, sondern weil ihnen die Referendarinnen und Referendare am Herzen liegen, weil ihnen Ausbildung am Herzen liegt, weil ich, und so denken auch viele andere AG-Leiter, meinen, Ausbildung und Nachwuchsgewinnung gehen Hand in Hand. Also wenn wir an dieser Front die jungen Menschen verlieren, dann stehen wir in Gefahr, die Herausforderungen der Zukunft auch nicht bewältigen zu können. Und also ich kann sagen, ich mache das aus Leidenschaft. Ich liebe dieses Gehirnjogging, das damit einhergeht, die Klausuraufgaben zu bewältigen. Ich mache in der Regel die fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaft. Das heißt, ich begleite die Referendarinnen und Referendare zu ihrem zweiten Staatsexamen. Und mir macht es auch Spaß, da eine vielleicht ja seelische Stütze zu sein und ein Ansprechpartner zu sein, allerdings auch eine soziale Gemeinschaft zu bilden. Also die Referendararbeitsgemeinschaften sind in Nordrhein-Westfalen in der Regel so in einer Größenordnung von rund 20 Personen. Da entwickeln sich auch schöne Dynamiken, wie in so einem Klassenverband, sodass sich eine richtige Gemeinschaft bildet und auch Freundschaften geschlossen werden.
Jetzt würde mich auch mal interessieren, der Blick auf die Referendarinnen und Referendare, der Druck im Referendariat kann ja durchaus mal hoch sein. Gibt es aus Ihrer Sicht Menschen, für die das Referendariat eher was ist als für andere?
Oh, das vermag ich nicht zu beurteilen. Also die psychischen Belastungen sind enorm, wo ich glaube, wo vor allem der Landesgesetzgeber gefragt wäre, das Prüfungsrecht zu reformieren und den Prüfungsstoff zu entschlacken. Ich kann da vielleicht berichten, ich habe unter anderem am Oberlandesgericht Hamm auch die Arbeitsgemeinschaft für die Repetentinnen und Repetenten geleitet, fast 2 Jahre lang. Das sind also diejenigen, die durch den ersten Versuch durchgefallen sind. Und aus der Zeit weiß ich, dass der psychische Druck ganz enorm ist. Also in diesen Arbeitsgemeinschaften ist man fast schon mehr, ja, ich will schon fast sagen Psychotherapeut als alles andere. Aber da geht es vor allem auch um Coaching und auch um Selbstbewusstseinsaufbau. Ich meine, diejenigen, die ins Referendariat gehen, die haben schon das erste Examen bestanden und darauf kann man auch bauen und darauf kann man auch sehr, sehr stolz sein. Und nach meiner Meinung hat jeder das Zeug, das zweite Examen zu schaffen, der auch das erste Examen geschafft hat. Ich möchte eigentlich sogar schon weitergehen, dass auch jeder mit Abitur theoretisch das zweite Examen schaffen kann.
Sie sprachen eben an, auch so die Gemeinschaft der AG. Aus meiner Erfahrung ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ist es natürlich auch so, dass dieses Referendariat schon auch eine sehr individuelle Zeit ist. Es ist nicht so lang wie das Studium. Man ist in vielen verschiedenen Stationen unterwegs, will sich natürlich auch möglichen potenziellen Arbeitgebern halt auch gut präsentieren. Gleichzeitig ist dann noch der wachsende Druck der Klausuren, die dann anstehen. Und gleichzeitig hat man diese Arbeitsgemeinschaft. Das ist ja schon sehr, sehr viel, was da von einem verlangt wird.
Total. Also man tanzt auf sehr vielen Hochzeiten. Man hat die Ausbildung in der Theorie sozusagen, wofür die Arbeitsgemeinschaften da sind, und die Praxisausbildung. Ich möchte es zunächst einmal positiv wenden und sagen, dass das Referendariat eine auch international betrachtet eine sehr einzigartige Angelegenheit ist und auch Gelegenheit, um ja 2 Jahre lang auf Staatskosten in alle möglichen Berufsbildern reinzuschnuppern. Und das ist ziemlich einzigartig. Also ich kenne keinen anderen Berufs- oder Ausbildungszweig, wo das so stattfindet. Allerdings haben Sie ganz recht, damit kann auch eine ganz erhebliche psychische Belastung einhergehen. Und das ist eine der wesentlichen Herausforderungen im Referendariat, damit umzugehen. Mein Eindruck ist, dass diese psychische Belastung, die rührt einmal von dem Prüfungskanon, den Sie ja auch kennen. Einfach Jura ist halt sehr schwer, das ist sehr umfangreich und da gibt es einfach super viel zu lernen. Da kann der einzelne Referendar oder die einzelne Referendarin nichts machen. Das ist so, das muss man hinnehmen, sobald man im Referendariat ist. Allerdings erlebe ich immer wieder in den Arbeitsgemeinschaften und übrigens auch als Einzelausbilder in der Praxis, dass die Referendarinnen und Referendare einen Ganzheitlichkeitsanspruch an den Tag legen, der in der Praxis nicht erfüllbar ist. Also die meisten bereiten sich auf das erste Examen 1 Jahr lang intensiv vor oder sogar länger und das ist im zweiten Examen schlichtweg nicht möglich. Dafür fehlt die Zeit. Und das ist eigentlich auch gut so, weil es kommt im Examen am Ende vor allem auf eine gute Methodik an und nicht darauf, dass man ja die aktuelle Hotlist von irgendwelchen Repetitorien kennt zu irgendwelchen Rechtsprechungsfällen.
Das wäre nämlich auch noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Kann sich denn jeder auch das Referendariat eigentlich leisten, weil mit den Gesetzen, die Kommentare, dann auch möglicherweise dann noch zusätzlich Repetitorien, da kommt ja doch schon einiges zusammen für ein relativ schmales Gehalt.
Das ist richtig. Die Unterhaltsbeihilfe, die es gibt, die ist nicht sehr, sehr üppig. Ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich kann hier nicht für die Justizverwaltung sprechen, was dem zugrunde liegt und ob das erhöht werden kann oder welche Perspektiven da bestehen. Als Referendar weiß ich allerdings auch noch. Also ich habe in Münster das Referendariat gemacht. Das ist auch keine billige Stadt bekanntermaßen. Und das ist in der Tat so, dass es nicht sehr üppig ist. Allerdings reicht es, um sozusagen das Existenzminimum und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus abzusichern. Also mir selbst war das auch nicht genug und ich habe tatsächlich auch deshalb während des Referendariats auch einen Nebenjob gehabt, um das abzufedern.
Jetzt gibt es ja aus NRW, aber auch aus den übrigen Bundesländern immer wieder Forderungen, das Referendariat in der einen oder anderen Hinsicht zu reformieren, zum Beispiel die AGs nur noch freiwillig auszugestalten und nicht mehr verpflichtend, die Unterhaltsbeihilfe anzuheben, den Prüfungsstoff zu reduzieren. Haben Sie vielleicht selbst Ideen zur Reform des Referendariats, die Ihnen vielleicht jetzt in Ihrer Tätigkeit auch als Ausbilder gekommen sind?
Uff, also da gibt es eine ganze Menge, wo man ansetzen kann. Also klar, die Unterhaltsbeihilfe, jeder freut sich über mehr Geld und inflationsbereinigt wird die Unterhaltsbeihilfe auch weniger. Das ist natürlich eine Riesenbaustelle. Nun ist allerdings auch bekannt, da stehen fiskalische Erwägungen hinter, die ich nicht zu beurteilen vermag. Man kann vielleicht unterschiedlich ansetzen. Also etwas, was mir auffällt und was man vielleicht direkt umsetzen kann, ist wechselseitige Wertschätzung. Das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an oder ein bisschen blumig. Aber ich meine das erstmal Wertschätzung von Seiten der Ausbilderinnen und Ausbilder. Das ist einfach nach wie vor zu viele, also nicht zu viele, aber mir begegnet in der Praxis immer wieder, dass Ausbilderinnen und Ausbilder die Referendarinnen und Referendare ja nicht als Belästigung, aber doch als einfach eine Belastung empfinden. Und da muss was getan werden. Das kann von Seite des Dienstherren zum Beispiel dadurch geschehen, dass eine Entlastung erfolgt für die Ausbilderinnen und Ausbilder. Oder dass es hauptamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder gibt. Das heißt, Leute, die darauf spezialisiert sind, Referendare zu unterrichten. Wir gehen ja davon aus, nur weil wir Richterinnen und Richter sind, sind wir automatisch gute Lehrerinnen und Lehrer. Das dürfte unter Umständen ein Trugschluss sein. Das heißt, die personelle Ausstattung könnte da ausgebaut werden. Langfristig betrachtet, das habe ich vorhin schon einmal kurz angesprochen, wo der Landesgesetzgeber gefragt ist, ist natürlich das mit den Prüfungsleistungen, die abgefragt werden, das ist einfach zu hart. Also der Prüfungskanon, der ist einfach uferlos geworden. Da hat die Reform von 2021 und 2022 auch meines Erachtens nichts geändert. Was spricht zum Beispiel dagegen, dass man während des laufenden Referendariats schon Leistungen sammeln kann, die dann auf die Endnote sich auswirken? Das ist am Ende nicht auf diese in NRW 8 Klausuren entscheidend ankommt. Oder was spricht dagegen, eben auch den Kanon einzudampfen auf bestimmte Gebiete? Oder was spricht dagegen zum Beispiel, wir haben jetzt zwar in Nordrhein-Westfalen die E-Klausur, aber die Kommentare und auch die Sachverhalte werden nach wie vor in Papierform ausgeteilt und benutzt. Was spricht dagegen, auch elektronische Datenbanken zu benutzen? Oder was spricht gegen verdeckte Zweitkorrekturen in Nordrhein-Westfalen? Nordrhein-Westfalen ist die Zweitkorrektur derzeit offen. Das führt zu Ankereffekten, die tendenziell ja, Diskriminierungseffekte auslösen können. Also ich meine, ich bin mal ganz ketzerisch, was spricht eigentlich dagegen, die ganze Notenskala mal auszureizen, also von 0 bis 18 Punkte. Wir sind uns alle bewusst, da gibt es Gründe für und das lässt sich nicht von heute auf morgen einreißen. Allerdings dürfte es, finde ich, also so betrachte ich auch meine Verantwortung als Ausbilder, dafür einzustehen oder da entsprechend ein Fürsprecher dafür zu sein, dass das irgendwann mal geändert wird. Also ich wundere mich teilweise, wir haben ja von den Studierenden und von den Referendarinnen und Referendare gibt es kaum jemand, der Fan ist von diesem Prüfungssystem. Also fast jeder, ich möchte fast sagen, hasst das oder hat etwas dagegen. Und ich frage mich immer, sobald diese Leute dann Volljuristinnen und Volljuristen geworden sind, wo sind die alle hin? Eigentlich müssten wir ja mittlerweile eine riesen Lobby haben, die sich dafür einsetzt, dass das geändert wird. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das aus einer gewissen Verklärung des Vergangenen heraus man das dann doch nicht macht. Dass man sagt, ja, ich musste da auch durch, weil ich Dreck gefressen habe, müssen das jetzt auch die vergangenen Generationen. Das scheint mir allerdings überholt und ich meine, da müssen wir auf lange Sicht nochmal ansetzen.
Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage. Haben Sie vielleicht noch ein Tipp für Referendarinnen und Referendare, die demnächst ins Referendariat gehen?
Also erstmal, der wichtigste Tipp ist für mich, die Zeit zu genießen und sich wirklich darauf zu freuen. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine einzigartige Zeit, wo man auch Freundschaften fürs Leben knüpfen kann. Und dann, auch wenn es schwerfällt, versuchen, sich eine gewisse Ruhe zu bewahren und sich von einem, ja, Anspruch der Ganzheitlichkeit zu lösen. Man kann nicht alles wissen, man kann ich alles lernen. Es ist vollkommen okay, auch mal nur gerade an heißen Sommertagen mal rauszugehen und sich ins Freibad zu fahren oder an den See zu legen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Das ist vollkommen okay. Im Examen ist am Ende entscheidend vor allem die Methodik und in der Praxis gelten dann ohnehin ganz andere Regeln. Also freut euch drauf.
Vielen Dank, Herr Walz.
Dankeschön.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Ja, wir sehen also, es gibt auch Verbesserungsbedarf. Das sehen sowohl die Ausbilderinnen und Ausbilder als auch die Referendarinnen und Referendare so. Exona, du hast auch mal bei einigen Landesjustizministerien angefragt, wie sie zu den Reformplänen stehen. Was kam da so raus?
Ja, ein paar haben sich tatsächlich zurückgemeldet. Ihr Konsens ist zunächst mal, sie bieten alle eine gute Referendarsausbildung. Das Justizministerium in Niedersachsen hat mir gesagt, sie stünden in ständigen, konstruktiven Austausch mit den Interessensvertretungen der Referendare, den Referendarspersonalräten, die es dort gibt. Dort wurde auch das Teilzeitref neu eingeführt. Es ist außerdem geplant, die Unterhaltsbeihilfe zu erhöhen. Das Justizministerium Hessen hat sich auch geäußert. Die sehen vor allem die Forderung nach der Abschaffung der Anwesenheitspflicht bei AGs sehr kritisch. Das Justizministerium Hessen bezeichnet den AG-Unterricht als elementares Herzstück der Ausbildung, der keinesfalls in das Belieben der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare gestellt werden könne. Hessen hat mir auch gesagt, dass es Hilfsangebote von externen Dienstleistern gibt, eigentlich für Mitarbeiter des Ministeriums. Dieses Hilfsangebot dürften aber auch die Referendarinnen und Referendare in Anspruch nehmen.
Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Die Diskussion hat, glaube ich, gerade erst so richtig angefangen. Und das Thema wird natürlich akuter denn je. Je mehr gerade Boomer in Rente gehen, desto mehr Jobs in der Justiz werden auch frei und müssen besetzt werden. Und deswegen wird die Problematik, dass eventuell Nachwuchs fehlt, uns auch noch weiter begleiten. Während des Referendariats, da kann man auch übrigens auch zu uns hier in die ARD-Rechtsredaktion kommen. Ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt. Exona, du machst das ja gerade. Das ist, finde ich, immer auch eine tolle Möglichkeit, journalistisch auch über juristische Themen zu berichten und halt auch hautnah und sehr schnell an den Entscheidungen am BGH, EuGH oder am Bundesverfassungsgericht da dabei zu sein. Oder Exona, was war denn dein Highlight hier bislang?
Ja, also da habe ich auf jeden Fall schon so eine kleine Liste, die lese ich jetzt nicht vor. Das allererste Mal am Bundesverfassungsgericht bei einer Verhandlung zu sein, das war schon sehr, sehr aufregend. Und natürlich ein weiteres großes Highlight, wie kann es anders sein, ist es beim Podcast hier dabei sein zu dürfen.
Ach, das freut mich natürlich sehr zu hören. Das machen wir bestimmt auch demnächst nochmal. Exona, jetzt ganz zum Schluss, hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
Ja, die habe ich. Und zwar die Folge Protest, Angriffe, Stress. Was muss ein Bürgermeister aushalten? Martin Horn von Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz.
Okay, da höre ich auf jeden Fall gern mal rein. Das klingt super spannend, ist ja auch ein wichtiges Thema, denn politisches Engagement gerade so auf lokaler Ebene ist ja sehr wichtig und total vonnöten. Danke dir, Exona, fürs Mitmachen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wie waren denn eure Erfahrungen mit dem Referendariat? Habt ihr konkrete Verbesserungsvorschläge? Dann meldet euch bei uns, wir freuen uns immer über Feedback. In den nächsten Wochen wollen wir auch nochmal über das Jurastudium sprechen und was sich da verbessern sollte. Auch dazu könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Und das war's dann auch für diese Woche. Wir sagen Tschüss.
Ciao.
Und bis bald.